Grundkursphilosophie bei Radio Horeb. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, hier wieder mit dabei sind in unserer heutigen Credo-Sendung. Wenn wir weitergehen in unserem Grundkurs Philosophie, auch wenn Sie uns in Südtirol hören, über Radio Maria, schön, dass auch Sie mit dabei sind. Es grüßt Sie herzlich Gregor Dornis. Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol wird uns heute bereits in einem 18. Teil weiterführen im Grundkurs Philosophie. Wir sind gerade beim Thema Gesellschaft, Staat und Recht. Diese Sendung von heute haben wir ausnahmsweise einmal aufgezeichnet. Daher wird es heute leider keine Möglichkeit geben für Sie, sich nach der Sendung mit einzubringen, mit Ihren Anrufen. Das wird heute leider nicht möglich sein, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es wieder ein spannender Ausflug in die Philosophiegeschichte werden wird. Wir haben es schon oft gesehen hier im Grundkurs Philosophie. Die Philosophiegeschichte ist nun wirklich nicht Schnee von gestern, sondern hochspannend und brandaktuell. Und auch heute wird uns Dr. Egger wieder zeigen, dass viele der Fragen, viele der Probleme, vor denen Philosophen vor 2000, vor 1500 oder vor 1000 Jahren standen, ganz eng, ganz nah und ganz verwandt mit den philosophischen Problemen und Fragen unserer Zeit sind. Und Dr. Egger ist uns heute wieder aus Brixen zugeschaltet. Wir dürfen ihn dort begrüßen. Grüß Gott und guten Abend, Dr. Egger.
Guten Abend, Herr Dornis.
Wir freuen uns heute auf den zweiten Teil Ihrer Ausführungen zu Staat, Gesellschaft und Recht hier im Grundkurs Philosophie. Wir haben ja in einem ersten Teil schon einiges von Ihnen gehört. Und wie immer möchten wir diese Sendung beginnen mit einem Gebet.
Liebe Hörerinnen und Hörer im ganzen deutschen Sprachraum, ich begrüße Sie auch meinerseits nochmal sehr, sehr herzlich und bedanke mich für diese freundliche Einführung. Und ich darf Sie nun bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, um den Heiligen Geist auf diese Sendung herabzurufen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist, und alles wird neu geschaffen, und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wollen wir uns auch an die Mutter Gottes wenden und sie um ihre Fürbitte für diese Sendung bitten. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben das letzte Mal zwei große Philosophen kennengelernt, die sich in einer sehr ausführlichen Weise mit der Gesellschaft und der Politik befasst haben. Es handelte sich bei diesen zwei Philosophen um Platon und Aristoteles. Heute wollen wir uns nun einer weiteren Philosophie zuwenden, die sich in einer sehr gründlichen Weise mit der Gesellschaft und der Politik auseinandergesetzt hat. Es handelt sich dabei um die Philosophie des Hellenismus. Die Zeit des Hellenismus reicht vom 4. Jahrhundert vor Christus bis zum 5. Jahrhundert nach Christus. In diese Zeit fällt die Entstehung von internationalen Großreichen in Ost und West. Und in der Folge kommt es zur Bildung einer einheitlichen Zivilisation rund um das Mittelmeer. Die hellenistische Epoche umfasst die Spätzeit des Römischen Reiches und mit ihr auch schon manche Dekadenzerscheinungen. Wie war es zur Entstehung dieser Großreiche gekommen? Im 4. Jahrhundert vor Christus unternahm Alexander der Große seinen Eroberungszug bis nach Indien und sprengte dadurch die griechische Welt der Stadtstaaten. Es kam zur Entstehung eines Großreiches, das vom Mittelmeer bis nach Indien reichte. Dieses Großreich führte auch dazu, dass es zu einem Austausch Ost und West kam. Ein zweites Großreich entstand durch die Römer. Im 3. Jahrhundert wurden die Römer durch die Punischen Kriege zur beherrschenden Großmacht der damaligen Welt. Rom vereinigte alle Länder rund um das Mittelmeer in seiner Hand. Die Vereinigung so vieler Länder brachte gewaltige Probleme mit sich. Es mussten nun Menschen verschiedener Völker, Rassen, Kulturen und Religionen miteinander auskommen. Das bedeutete, dass sich die Philosophie vor die Aufgabe gestellt sah, nach gemeinsamen Grundlagen für diese verschiedenen Menschen zu suchen. Die hellenistische Philosophie trug entscheidend dazu bei, dass sich schließlich eine Gesellschaft entwickeln konnte, die auf einer gemeinsamen geistigen Grundlage aufbaute. Die bedeutendsten politischen Denker dieser Epoche kamen aus der stoischen Philosophie. Die stoische Philosophie brachte Denker hervor, die sich sehr intensiv mit dieser Problematik der ersten Globalisierung auseinandersetzten. Zu diesen stoischen Philosophen gehören vor allem Zenon von Kition, aber auch der bekannte römische Philosoph Seneca, sowie der berühmte römische Kaiser Marc Aurel, der Philosoph auf dem Kaiserthron. Von großer Bedeutung war dann schließlich auch der römische Politiker Cicero, der sich sehr gründlich mit staatsphilosophischen Problemen auseinandersetzte. Welche Grundgedanken haben nun diese Denker entwickelt? Wie versuchten sie, diese verschiedenen Völker, Kulturen, Rassen und Religionen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen? Sie entwickelten 6 grundlegende Thesen, mit deren Hilfe sie dann versuchten, eine globale Gesellschaft aufzubauen. Ich möchte versuchen, Ihnen diese Thesen ganz kurz vorzustellen. Der erste Grundgedanke war, dass man in diesen riesigen Reichen ein kosmopolitisches Bewusstsein entwickeln musste. Alle Menschen sollten sich als Bürger einer einzigen Welt fühlen. Es ging also darum, dass man zunächst einmal den Menschen ein Bewusstsein vermittelte, dass sie nicht mehr isoliert lebten, sondern dass sie Teil einer großen Welt waren. Also es wurde ein weltbürgerliches Bewusstsein, ein kosmopolitisches Bewusstsein entwickelt. Der zweite Grundgedanke war, dass man die Vernunft als Grundlage für ein gemeinsames Suchen nach Lösungen einsetzen musste. Die Philosophen sagten also, dass es nicht möglich war, mit Hilfe von Kriegen und gewalttätigen Auseinandersetzungen die Probleme zu lösen, sondern dass man sich dazu der Vernunft bedienen musste. Die Vernunft, die wurde damals mit dem berühmten Wort Logos bezeichnet, sollte also die Menschen dazu anregen, dass sie mit Hilfe des Geistes, mit Hilfe von Überlegungen die Probleme lösen sollten und nicht durch Kriege und nicht durch Gewalt und nicht mit Fanatismus. Der dritte Grundgedanke war dann, dass man einander mit Nächstenliebe und auch mit Ethik begegnen sollte. Diese Denker haben verstanden, dass es nicht mehr möglich war, dass man gleichgültig aneinander vorbeilebte, sondern dass sich alle Menschen mit dem Eros, das ist das griechische Wort auch für Nächstenliebe, dass man sich mit Nächstenliebe begegnen sollte und dass man alle Menschen achten sollte. Und das war eine revolutionäre Idee, weil bis dorthin lebten die Menschen als in verschiedenen Klassen. Und die Sklaven wurden überhaupt nicht als Menschen betrachtet, sondern nur als eine Sache angesehen. Und nun entwickelte die Philosophie die Vorstellung, dass man allen Menschen mit dem Eros, mit der Nächstenliebe, mit der Achtung begegnen sollte. Ein vierter Grundsatz war dann, dass man feststellte, dass ein so großes Reich nur dann regiert werden konnte, wenn es ein einheitliches Recht gab. Wenn es wirklich eine Gerechtigkeit geben sollte, die für alle Geltung haben sollte, dann musste man ein einheitliches Recht schaffen, das für alle Völker gültig war. Ein fünfter Grundgedanke dieser Philosophie war dann, dass es eine einheitliche Organisation und eine einheitliche Zivilisation geben sollte, um das friedliche Zusammenleben der Völker zu ermöglichen. Und ein sechster Gedanke war, dass man dieses große Reich nur dann regieren konnte, wenn es eine entsprechende Toleranz gegenüber den Eigenheiten und Anschauungen anderer Völker, Kulturen, Rassen und Religionen geben würde. Also ohne Toleranz, sagten die Philosophen, wäre das nicht möglich. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Der Hellenismus hat also folgende grundlegende Gedanken für das Zusammenleben von verschiedenen Völkern, Rassen, Kulturen und Religionen entwickelt. Erstens, das kosmopolitische Bewusstsein. Zweitens, die Vernunft. Drittens, die allgemeine Nächstenliebe. Viertens, das einheitliche Recht. Fünftens, eine einheitliche Organisation. Und sechstens, die Toleranz gegenüber den Eigenheiten und Anschauungen anderer Völker, Kulturen und Religionen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen, dass hier Gedanken entwickelt wurden, die auch für unsere heutige Zeit von großer Bedeutung sind. Wir erleben ja heute wiederum eine Globalisierung. Und wir alle wissen nicht, ob es uns gelingt, diese Globalisierung zu schaffen. Wir haben heute die technischen und die wirtschaftlichen Voraussetzungen dazu, aber ob es wirklich gelingt, diese verschiedenen Völker, Kulturen, Rassen und Religionen zu einem friedlichen Zusammenleben zu führen, das wissen wir nicht. Wir dürfen hier eines sagen, dass die erste Globalisierung in der Antike nicht gelungen ist. Sie hat einige Jahrhunderte einigermaßen funktioniert, aber sie ist dann schließlich in eine Diktatur entartet und dann kam es zum Zusammenbruch. Und es folgte eine sehr barbarische Zeit, die jahrhundertelang zu einer großen Dunkelheit, zu anarchischen Zuständen führte. Aber es ist zumindest bemerkenswert, dass sich Philosophen bereits vor 2000 Jahren mit genau den gleichen Problemen auseinandersetzten, die wir heute haben. Die erste Globalisierung war eine gewaltige Herausforderung auch für die politischen Denker. Nun wollen wir eine kurze Pause einschieben und dann geht es wieder weiter. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollten nun mit unseren Überlegungen fortfahren und kommen nun zu einem weiteren großen Denker, nämlich zu Augustinus. Augustinus hat von 354 bis 430 nach Christus gelebt. Nach einem recht ausschweifenden Leben in seiner Jugendzeit hat er sich bekehrt, wurde dann Priester und Bischof und hat als solcher in Nordafrika, in Hippo Regius, gewirkt. Augustinus war ein gewaltiger Geist. Und nicht umsonst bezeichnet man ihn als den geistigen Vater des Abendlandes. Augustinus hat zu allen großen Fragen bedeutende Abhandlungen geschrieben. Und auch über die Politik hat er ein großes Werk verfasst, nämlich das berühmte Werk De Civitate Dei, über den Gottesstaat. Um auch nur ein bisschen dieses Werk begreifen zu können, muss man sich zunächst einmal vor Augen halten, welche Situation Augustinus erlebt hat. Augustinus hat im 4., 5. Jahrhundert gelebt und hat in dieser Zeit die Endzeit des Römischen Reiches erlebt. Er sah den Verfall dieser gewaltigen Zivilisation. Und er erlebte auch im Jahr 411 die Plünderung Roms unter dem westgotischen König Alarich. Dieses Ereignis hat damals die gesamte Welt erschüttert. Rom, die Hauptstadt dieses gewaltigen Reiches, das nun mehrere Jahrhunderte bestanden hatte, wurde von den Barbaren geplündert. Was war das für eine Zeit? Augustinus hatte also auf der einen Seite den langsamen Untergang des Römischen Reiches erlebt und er war auch schon Zeuge der Völkerwanderung. Und es war ihm bewusst, dass er in einer Zeitenwende lebte. Eine Epoche ging zu Ende, die Epoche stieg herauf. Und in diese Zeit hinein stellt er sein Werk. Er ist auf der einen Seite ein kritischer Beobachter der verschiedenen Dekadenzsymptome, aber auf der anderen Seite entwirft er einen neuen Staat, der dann die Grundlage werden sollte für das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Es ist also ein Mann, der als Zeitgenosse einer bewegten Epoche die Politik aus eigenem Erleben heraus kommentiert. Er ist kein abstrakter Denker, sondern ein konkreter Denker. Nun wollen wir einige Grundgedanken aus seinem Werk De Civitate Dei herausgreifen. Zunächst einmal stellt sich Augustinus die Frage, auf welchen Grundlagen der Staat aufbaut. Er sagt, dass die Entstehung und das Wesen eines Staates durch die Vereinigung einer großen Menge von Menschen bestimmt wird, die durch gemeinsame Ziele miteinander verbunden sind. Also ein Staat, sagt er, kommt dadurch zustande, dass sich viele Menschen zusammentun, die durch gemeinsame Ziele miteinander verbunden sind. Die Grundlage des Staates, sagt Augustinus, wird durch das Recht gebildet, das sich an den Gesetzen und an der Ordnung Gottes orientieren muss. Augustinus fragt sich also, auf welcher Grundlage wird denn so ein Staat gebaut? Und er sagt, die Grundlage des Staates ist das Recht. Aber das Recht hängt nicht in der Luft, sondern es muss sich an den Gesetzen und an der Ordnung Gottes orientieren. Und dann fragt er sich nach dem obersten Grundsatz in diesem Staat und antwortet: Der oberste rechtliche Grundsatz in einem Staat muss die Gerechtigkeit sein, die dafür sorgt, dass jeder zu seinem Recht kommt. Die nächste Frage, die er sich stellt: Was ist denn das Ziel des Staates? Er sagt, das höchste Ziel des Staates ist die Herstellung und die Erhaltung des Friedens. Und das wird durch die Gerechtigkeit erreicht und durch die Gerechtigkeit gewährleistet. Also, wiederholen wir noch einmal ganz kurz. Augustinus sagt, ein Staat entsteht dann, wenn sich eine große Menge von Menschen vereinigt, die durch gemeinsame Ziele miteinander verbunden sind. Die Grundlage des Staates wird durch das Recht gebildet, das sich an den Gesetzen und der Ordnung Gottes orientieren muss. Der oberste rechtliche Grundsatz in einem Staat muss die Gerechtigkeit sein, die dafür sorgt, dass jeder zu seinem Recht kommt. Und das höchste Ziel des Staates ist die Herstellung und Erhaltung des Friedens auf der Grundlage der Gerechtigkeit. Augustinus fragt sich nun auch, was geschieht, wenn diese Grundlagen nicht respektiert werden? Und antwortet, wenn sich ein Staat nicht an diese Grundsätze hält, dann regiert nur das Gesetz des Stärkeren und es kommt zu ständigen Konflikten. Wenn ein Staat nur nach Macht strebt und Eroberungskriege führt, so gleicht er einer großen Räuberbande. Das berühmte Wort von Augustinus: Der Staat wird zu einer Räuberbande. Und er sagt, dass es in einem solchen Staat keinen dauerhaften Frieden geben kann und dass er auf die Dauer untergehen muss. Das ist eine höchst bemerkenswerte Feststellung. Er sagte also, wenn es in einem Staat kein Recht gibt und kein Gesetz gibt und keine Ordnung gibt, dann herrscht nur mehr das Gesetz des Stärkeren und es kommt zu ständigen Konflikten. Und wenn der Staat nur nach der eigenen Macht strebt und Eroberungskriege führt, dann gleicht der Staat einer großen Räuberbande. Und in einem solchen Staat gibt es keinen Frieden und auf die Dauer geht er unter. Das sind unheimlich konkrete Aussagen. Es wird uns hier am Beginn Europas, und das muss man hier einmal so sagen, klar und deutlich gesagt, was ein Staat ist, auf was er aufbaut und welche Ziele er verfolgen soll. Und es wird uns auch schon ganz deutlich gesagt, was passiert, wenn diese Grundlagen nicht eingehalten werden, dass es dann zu einem Staat kommt, der Kriege führt, der nur mehr seine eigene Macht kennt und der zur Räuberbande wird. Und das führt zu ständigen Konflikten und Kriegen und schließlich zum Untergang. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier sagt uns der geistige Vater des Abendlandes Dinge, die sich im Laufe unserer europäischen Geschichte oft und oft bewahrheitet haben. Wir müssten auf Augustinus hören. Er hat uns auch heute noch eine ganze Menge zu sagen. Augustinus geht aber dann noch ein bisschen tiefer und fragt sich nach dem Geist, der in einem Staat herrscht. Er betrachtet also nicht nur die politische und die juridische Wirklichkeit, sondern er fragt sich, welcher Geist regiert denn in einem Staat. Und da macht er folgende Feststellung. Die ganze Weltgeschichte ist ein unerbittlicher Kampf zwischen dem Gottesstaat und dem Erdenstaat. Zum Gottesstaat gehören alle Menschen, die an Gott glauben und nach den Gesetzen Gottes leben. Der Erdenstaat hingegen umfasst alle Menschen, die Gott leugnen und sich nicht an die Gesetze und die Ordnung Gottes halten. Es handelt sich also beim Gottesstaat und beim Erdenstaat nicht um konkrete, sondern um geistige Reiche. Es geht dabei um das Reich Gottes und das Reich des Fürsten dieser Welt. Deshalb ist auch der Kampf zwischen den beiden Reichen in erster Linie ein geistiger Kampf zwischen Gott und Teufel, zwischen Gut und Böse. In diesen geistigen Kampf sind aber alle Menschen und Völker hineingestellt. Und so bestimmt dieser Kampf auch das politische Geschehen und die ganze Weltgeschichte. Augustinus wird hier als Philosoph zum Metaphysiker der Politik und fragt sich, was ist denn eigentlich hinter der Politik noch im Spiel? Welche Kräfte wirken denn da hinein? Welcher Geist prägt denn diese Politik? Und da sagt er, es geht hier auch um eine Weltanschauung. Es geht hier nicht nur einfach um Gesetze, um Organisation, um Institutionen und um Politik, sondern es geht hier um Ideen, es geht hier um einen Geist. Es geht hier um Wertvorstellungen. Und letztlich geht es darum, ob der Mensch in die Politik die Ordnung Gottes einfließen lässt oder ob er sich gegen diese Ordnung Gottes stellt. Und auch da müssen wir sagen, hat Augustinus recht behalten. Es hat sich immer wieder gezeigt, dass es in der europäischen Geschichte und auch in der Weltgeschichte dazu gekommen ist, dass Staaten sich bemüht haben, ihre rechtliche Ordnung an den Grundwerten Gottes zu orientieren und dass es auch immer wieder Staaten gegeben hat, die Ordnung und die Grundwerte Gottes in Frage stellen. Und es hat Staaten gegeben, die sich zu Gott bekannt haben. Und es hat Staaten gegeben, die Gott mit aller Macht bekämpft haben. Wir kennen diese großen Reiche, die sich für und die sich gegen Gott entschieden haben. Und das liegt gar nicht so lange zurück. Das 20. Jahrhundert war ein Musterbeispiel von solchen Erdenstaaten. Da haben wir große und mächtige Reiche erlebt, die sich gegen Gott gestellt haben, die Gott bekämpft haben, die ihm ihre eigene Weltanschauung entgegengestellt haben. Und es hat dann tatsächlich diese Räuberbanden gegeben. Und es hat dann tatsächlich diese Kriege gegeben und diese Zerstörungen gegeben. Und sie sind untergegangen. Augustinus hat hier durchaus richtig gesehen. Und wenn wir einmal mit seinen Augen und mit seiner Weisheit die Weltpolitik betrachten, dann können wir immer wieder feststellen, dass hinter der Politik es um wesentlich mehr geht. Hier geht es um Metaphysik. Hier geht es um die Auseinandersetzung letztlich für oder gegen Gott. Und das erleben wir auch heute wieder. Diese große Auseinandersetzung auch um die europäische Verfassung, ob hier auch von Gott die Rede sein sollte. Und dann auch diese Betrachtungsweise der europäischen politischen Kultur. Hier hat Augustinus uns einen Schlüssel gegeben, um gewisse Dinge zu verstehen. Er sagt, Politik ist auch eine Auseinandersetzung zwischen dem Gottesstaat und dem Erdenstaat, zwischen den Wertvorstellungen und der Ordnung Gottes und den Wertvorstellungen von Ideologien, die die Ordnung Gottes in Frage stellen. In einem weiteren Kapitel behandelt dann Augustinus ganz spezifisch den römischen Staat. Und damit will er uns einen Erdenstaat vorstellen. Er sagt, dass Rom in politischer und kultureller Hinsicht große Leistungen vollbracht hat. Augustinus war ja selbst ein Vertreter der römischen Kultur. Er selber kannte die großen Werke der römischen Kultur. Und er war ja selber ein exzellenter Vertreter römischer Geistigkeit. Er war als Professor für Rhetorik vertraut mit all den römischen geistigen Strömungen. Und er hat auch festgestellt, dass Rom eine weltumspannende Zivilisation entwickelt hat, und er hat das auch zu würdigen gewusst. Aber er stellt fest, dass Rom letztlich nicht von der Ordnung Gottes geprägt war. Es ging diesem Staat um Ruhm und Macht, um Eroberung und Weltherrschaft. Und er stellt fest, dass es in diesem Staat keine wirkliche Gerechtigkeit gab. Der Friede, die Pax Romana, wurde nur durch Gewalt und Krieg erzwungen. Und Augustinus erklärt auch die beginnende Auflösung Roms mit seiner inneren Abwendung von Gott. Also Augustinus ist nicht blind für die großen Leistungen der römischen Kultur. Und er weiß auch die zivilisatorischen Leistungen dieses Weltreiches zu würdigen. Aber er blickt tiefer. Und er sagt, dass dieses Reich letztlich auf Macht, auf Gewalt, auf Krieg, auf Unterdrückung, auf Ausbeutung aufgebaut war. Und deswegen, sagt er, ist der Keim des Zerfalls bereits in diesem Reich drinnen. Und deswegen wird es keinen Bestand haben. Und wenige Jahrzehnte nach dem Tod von Augustinus war es dann im weströmischen Reich soweit. Augustinus stirbt 430 nach Christus, und 476 kommt es dann zum Ende des Weströmischen Reiches durch Odoaker, der den römischen Kaiser Romulus Augustulus absetzt. Augustinus stellt dann dem Erdenstaat den christlichen Staat entgegen. Und er sagt, dass dieser Staat durch die Ordnung Gottes geprägt sein muss. Und da stellt er einige Grundthesen auf, die bis heute sehr zum Nachdenken anregen. Zunächst einmal sagt er, dass der Einzelne und die Familie als kleinste Einheit des Staates sich bemühen müssen, nach dem Gesetz Gottes zu zu leben. Also er geht nicht von der zentralen Ordnung aus, die alles bestimmt, sondern er geht vom Einzelnen aus. Er geht von der Familie aus und sagt, der Einzelne und die Familie sind die kleinsten Einheiten des Staates. Und die müssen sich darum bemühen, nach dem Gesetz Gottes zu leben. Augustinus hat hier gewissermaßen die Vorstellung von einem Organismus vor Augen. Und er sagt, dass der Organismus nur dann lebt, wenn die Zellen leben. Und deswegen beginnt er beim Kleinsten, beim Einzelnen, bei der Familie. Die christliche Philosophie hat ja hier sicher auch vor Augen, dass die Kirche der Leib Christi ist. Paulus beschreibt es ja in seinen Briefen, dass dieses Bild vom Leib die Kirche wiedergibt und dass alle einzelnen Glieder beitragen müssen für das Leben des gesamten Körpers, des gesamten Leibes. Und das überträgt er hier auch auf die Politik und sagt, der Einzelne und die Familie sind die kleinsten Einheiten des Staates und die müssen sich darum bemühen, nach dem Gesetz Gottes zu leben. Weiter sagt er, dass unter allen Bürgern eine wahre Nächstenliebe und Gerechtigkeit herrschen soll. Also jeder Einzelne muss sich um wahre Nächstenliebe und Gerechtigkeit bemühen. Man kann Liebe und Gerechtigkeit nicht einfach von oben durch ein Gesetz anordnen. Die Nächstenliebe muss von innen herauskommen. Und da muss sich jeder Einzelne bemühen, dem anderen mit Nächstenliebe zu begegnen. Und er muss sich darum bemühen, dem anderen auch mit Gerechtigkeit gegenüberzutreten. Dann spricht Augustinus auch über die Fürsten. Er sagt, die Fürsten sollen von echter Sorge um die Bürger getragen sein. Das unterscheidet sich ganz wesentlich von den Herrschern der damaligen Zeit. Augustinus erlebt noch eine Zeit, in der starke Herrschergestalten Rom beherrscht haben. Aber er sagt, dass das nicht die Form ist. Es kann nicht mit einer Diktatur auf die Dauer geherrscht werden. Es braucht Fürsten, die in echter Sorge sich um die Bürger bemühen. Aber umgekehrt ruft er auch die Bürger auf, dass sie den Fürsten Gehorsam erweisen sollen. Wenn die Bürger sich nicht an die Gesetze halten, dann ist es nicht möglich, dass man einen Staat regiert. Augustinus weist dann dem Staat auch die Aufgabe zu, dem Menschen bei seiner Vorbereitung auf das Jenseits zu helfen. Der Staat hat demnach auch eine überirdische Bestimmung. Der Staat soll also dafür Sorge leisten, tragen, dass die Menschen auch an ihre ewige Bestimmung denken und dass dadurch das Funktionieren des Staates gewährleistet wird. Hier hat nun Augustinus eine Theorie entwickelt, über die viel diskutiert wurde. Augustinus war davon überzeugt, dass es notwendig ist, eine metaphysische Grundlage zu schaffen für den Staat. Und er war davon überzeugt, dass es notwendig sei, dass die Bürger sich religiös verhalten, um auf diese Art und Weise eine Gewähr zu haben, dass der Staat tatsächlich funktioniert. Augustinus hat hier auch sich dahingehend geäußert, dass der Staat das Recht habe, dass auch mit kräftigeren Methoden durchzusetzen. Und dadurch hat er auch einer Überzeugung Vorschub geleistet, dass der Staat sich in religiöser Hinsicht auch gewisser Zwangsmethoden bedienen dürfe. Es hat sich in späteren Zeiten erwiesen, dass man mit diesen Methoden letztlich doch nichts erreicht und dass diese Methoden im tiefsten dem christlichen Gedankengut widersprechen. Man kann die Gedanken von Augustinus verstehen. Er wollte die Religion gewährleisten, um dadurch das Funktionieren des Staates zu gewährleisten. Aber bei den Methoden oder bei der Methodenwahl war er dabei nicht unbedingt glücklich. Zum Schluss fragt sich dann Augustinus noch nach dem Ziel der Weltgeschichte. Er sagt, das Ziel der Weltgeschichte ist die Vollendung und der Triumph des Gottesreiches am Ende der Welt. Bis dorthin, sagt Augustinus, wird der Kampf zwischen dem Gottesstaat und dem Erdenstaat unerbittlich weitergehen. Erst am Ende der Zeiten wird es zur endgültigen Trennung der beiden Reiche kommen. Die Anhänger des Gottesreiches werden dann in die ewige Seligkeit eingehen. Die Anhänger des Erdenreiches werden für immer verdammt. Die Gottesherrschaft wird dann endgültig zum Durchbruch kommen. Auch diese Sicht ist bemerkenswert. Augustinus sagt, es wird nie zu einem völlig friedlichen Staat kommen. Er hat hier das Gleichnis vom Weizen und vom Unkraut vor sich. Und er sagt, dieser Kampf zwischen Gottesstaat und Erdenstaat, der wird weitergehen bis zum Ende der Zeiten. Erst am Ende der Zeiten wird es dann zu einer Trennung dieser beiden geistigen Reiche kommen. Und auch da wird man wieder sehr nachdenklich. Man hat ja immer wieder versucht, einen idealen Staat zu entwerfen. Und es hat immer wieder Modelle gegeben, die den Menschen versprochen haben, das Paradies auf Erden zu errichten. Und die Menschen haben diesen Versprechungen geglaubt. Die Menschen waren bereit, für diese Ideale zu kämpfen, sich einzusetzen. Und Millionen Menschen haben ihr Leben dafür geopfert. Und doch ist es nie zu diesem Paradies auf Erden gekommen. Im Gegenteil. Wenn man oft das Paradies auf Erden schaffen wollte, hat sich dieses Paradies dann oft in eine Hölle verwandelt. Wenn man sich vorstellt, dass zum Beispiel Karl Marx vom Paradies auf Erden spricht, und dann musste man schließlich in Deutschland eine Mauer errichten, um die Leute daran zu hindern, aus diesem Paradies auf Erden zu flüchten. Man musste das Paradies mit einer Mauer und mit Stacheldraht absichern, damit die Leute nicht aus diesem Paradies fliehen konnten. Hier zeigt sich etwas, das Augustinus in aller Klarheit gesehen hat. Solange es Menschen gibt, die sich für oder gegen Gott entscheiden, wird es nie einen paradiesischen Zustand auf dieser Welt geben. Augustinus warnt vor den Versprechungen des irdischen Paradieses. Der Grund dafür ist der, dass der Mensch trotz seinen guten Willens immer auch ein Mensch ist, der von der Schwäche und von der Bosheit bestimmt ist. Und dort, wo schwache Menschen und boshafte Menschen zusammenleben, kann nicht das Paradies entstehen. Das Paradies würde voraussetzen, dass alle Menschen tatsächlich schon im Zustand der Heiligkeit sind. Aber das sind wir Menschen nicht. Und deswegen wird es immer so sein, dass die Politik den Menschen so sehen muss, wie er wirklich ist. Er ist ein Mensch mit guten Absichten, er setzt sich für Ideale ein, aber der Mensch ist gleichzeitig immer auch ein Wesen mit Schwächen, mit eigenen Interessen, ein Mensch des Egoismus, ein Mensch der Bosheit, ein Mensch, der andere übervorteilt, ein Mensch, der andere ausbeutet, das ist auch der Mensch. Und deswegen haben wir ständig diesen Konflikt zwischen dem Guten und dem Bösen. Und das spiegelt sich in der Politik wider. Und wenn man oft gemeint hat, dass es genügen würde, den Menschen zu informieren, dass man ihn aufklärt, dass er zum mündigen Wesen wird, deswegen ist es noch lange nicht zu dieser idealen Gesellschaft gekommen. Es hat sich manches verbessert, aber es genügt nicht, zu informieren, aufzuklären, zu erziehen. Andere haben gemeint, ja, wenn man die ungerechten Besitzverhältnisse ändert, dann entsteht eine ideale Gesellschaft. Und man hat gesagt, nehmen wir den Menschen die privaten Produktionsmittel, dann können sie die anderen nicht mehr ausbeuten und dann entsteht die ideale Gesellschaft. Und man hat den Privaten die Produktionsmittel genommen und hat diese Produktionsmittel dem Staat übergeben. Und an die Stelle des Privatkapitalismus ist dann der Staatskapitalismus getreten. Und nun meinte man, ja, wenn allen alles gehört, dann kann doch niemand mehr den anderen ausbeuten. Die Wirklichkeit war eine ganz andere. Wie vorher der private Kapitalismus die Menschen ausgebeutet hat, so hat nun der staatliche Kapitalismus die Menschen ausgebeutet. Warum? Weil eben wiederum Menschen mit ihren eigenen Interessen, mit ihren eigenen Schwächen eben das Ruder in der Hand gehabt haben und es kam zur Ausbeutung durch den Staat. Es genügt also nicht, dass man einfach die Besitzverhältnisse verändert, in der Hoffnung, dass sich dann alles zum Guten wendet. Nein, Mensch bleibt Mensch. Und deswegen müssen wir uns klar vor Augen halten, es gibt nie einen paradiesischen Zustand auf dieser Welt. Und alle jene Weltanschauungen, die ein Paradies auf Erden versprechen, haben sich dann irgendwann in eine Hölle verwandelt. Augustinus macht uns darauf aufmerksam und sagt, hinter der Politik geht es um eine Metaphysik. Hier geht es um eine Weltanschauung. Hier geht es um die Entscheidung zwischen Wertvorstellungen. Hier geht es um einen Kampf zwischen Gut und Böse. Hier geht es letztlich um den Kampf zwischen Gott und dem Teufel. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, müssen wir immer wieder sehen. Wer hier blind ist, versteht nicht die eigentlichen Kräfte, die der Politik zugrunde liegen. Hier können wir bei Augustinus, diesem Vater des Abendlandes, in die Schule gehen. Nun machen wir wieder eine kleine Pause und hören ein bisschen Musik. Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einem weiteren mittelalterlichen Denker zuwenden, nämlich Thomas von Aquin. Thomas von Aquin hat von 1225 bis 1274 gelebt und war ein Zeitgenosse des berühmten 13. Jahrhunderts. welches den Höhepunkt des Mittelalters darstellt. Thomas von Aquin war der umfassendste katholische Theologe des Mittelalters und er hat alle Bereiche geistig durchdrungen und hat versucht, auf der christlichen Weltanschauung auch sich über die Politik Gedanken zu machen. Im Hinblick auf den Staat sagt er, dass der Staat auf die soziale Natur des Menschen zurückgeht. Der Mensch bedarf zu seiner Entfaltung und Erhaltung der Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft beginnt bei der Familie und der Sippe und geht über die Gemeinde bis hinauf zum Staat. Der Staat ist nach Thomas von Aquin die umfassendste Form des gemeinschaftlichen Lebens. Das Zusammenleben in einem Staat erfordert aber eine staatliche Ordnung, die durch eine zentrale Autorität gewährleistet werden muss. Die Grundlage der staatlichen Ordnung ist das Gesetz, welches durch das Volk beziehungsweise durch die Beauftragten erstellt werden soll. Und das Ziel des Staates ist das Gemeinwohl, zu dem alle nach ihren Begabungen und Möglichkeiten beitragen sollen. Wir sehen also, dass Thomas hier eine sehr nüchterne Betrachtungsweise hat und er sagt, dass der Staat auf die soziale Natur des Menschen zurückgeht. Der Mensch kann nicht allein seine Entfaltung erreichen. Er braucht dazu die Gemeinschaft. Und er beginnt hier wieder ganz unten im Kleinen und sagt, zunächst einmal geht es um die Familie und geht es um die Sippe, dann geht es um die Gemeinde und dann über verschiedene Stufen bis hinauf zum Staat. Der Staat ist nach Thomas von Aquin die umfassendste Form des gemeinschaftlichen Lebens. Aber auch er fragt sich jetzt wieder, auf was baut denn dieser Staat auf? Er sagt, der Staat muss organisiert werden, es braucht eine Ordnung. Und es braucht eine zentrale Autorität, damit diese Ordnung zustande kommen kann. Und auch er sagt dann wieder, genauso wie Augustinus, dass die Grundlage dieser staatlichen Ordnung das Gesetz sein muss und dass das Ziel des Staates das Gemeinwohl ist. Und zu diesem Gemeinwohl muss jeder Einzelne nach seinen Begabungen und Möglichkeiten beitragen. Thomas von Aquin stellt sich dann auch die Frage nach dem Gesetz. Was ist eigentlich das Gesetz? Und auf was baut das Recht auf? Und da hat er einige sehr berühmte Überlegungen angestellt. Die Grundlage des Rechtes ist nach Thomas das Naturgesetz, welches der Natur des Menschen zugrunde liegt. Er sagte also, dass es in der Natur des Menschen ein Gesetz gibt und dass alle rechtlichen Bestimmungen des Staates sich an der Natur des Menschen orientieren müssen. Thomas stellt sich aber gleich auch die Frage, ja, woran lässt sich denn dieses Naturgesetz, das im Menschen drinnen ist, erkennen? Und da weist er darauf hin, dass sich das Naturgesetz anhand der natürlichen Neigungen des Menschen erkennen lässt. Er spricht hier von den Inclinationes Naturales, also von den natürlichen Neigungen. So hat der Mensch von Natur aus die Neigung zu Dingen, die seiner Selbsterhaltung förderlich sind. Er strebt nach Partnerschaft und nach Familie. Er strebt nach Wissen und Wahrheit. Er will in Gemeinschaft leben. Er braucht bestimmte Güter, damit er leben kann. Und alle diese Naturgesetze die sich in den natürlichen Neigungen des Menschen zeigen, führen zu den natürlichen Rechten des Menschen. Also das, was sich in diesen natürlichen Neigungen zeigt, erfordert, dass man dem Menschen auch das Recht gibt, diese Neigungen zu erfüllen und zu befriedigen. Der Mensch hat die Neigung, sich selbst zu erhalten. Er hat die Neigung nach Partnerschaft. Er hat die Neigung nach Wissen und Wahrheit. Er hat die Neigung, in Gemeinschaft zu leben. Und daraus leiten sich ganz bestimmte Rechte ab. Er hat ein Recht auf Selbsterhaltung. Er hat ein Recht nach Partnerschaft. Er hat ein Recht, Wissen zu bekommen. Er hat ein Recht, in der Gemeinschaft zu leben. Also aus den Neigungen und Bedürfnissen des Menschen heraus ergeben sich ganz bestimmte Rechte des Menschen. Und diese Rechte muss man ihm zugestehen, da er sonst sein Menschsein nicht entfalten kann. Und deswegen ergeben sich also aus den Naturgesetzen, die im Menschen drinnen sind und die sich in bestimmten Neigungen ausdrücken, ergeben sich ganz bestimmte Rechte des Menschen. Und deswegen, sagt jetzt Thomas, sind diese Naturrechte des Menschen auch die Grundlage der menschlichen und staatlichen Gesetze. Und nach Thomas muss das menschliche Gesetz, das staatliche Gesetz, die staatliche Ordnung sich am Naturrecht des Menschen orientieren. Die menschlichen Gesetze sollen festlegen, wie das Naturrecht, wie die Rechte, die natürlichen Rechte des Menschen im ständigen Wandel der Zeit am besten verwirklicht werden können. Das Gesetz, die Gesetze des Staates müssen aber nach Thomas auch das Gemeinwohl im Auge haben. Sie müssen erkennen, dass in verschiedenen Situationen der Einzelne seine Rechte auch einschränken muss, damit das Gemeinwohl nicht gefährdet wird. Also es geht hier um die Naturrechte des Menschen, damit er sein Menschsein entfalten kann, und um das Gemeinwohl. An diesen beiden Dingen muss der Staat seine Gesetzgebung orientieren. Thomas von Aquin ist aber gleichzeitig auch realistisch genug, um festzuhalten, dass sich diese Dinge auch ändern können. Es gibt oft Veränderungen in der Gesellschaft, Entwicklungen, neue Erkenntnisse, Erfindungen und ähnliches mehr, die es erforderlich machen, dass man die Gesetze nach den veränderten Bedingungen auch ändern kann. Auf diese Art und Weise hat also Thomas hier einen sehr nüchternen Standpunkt und im Unterschied zu Augustinus, der sich sofort immer auf die göttliche Ordnung beruft sich Thomas von Aquin zunächst einmal auf die natürliche Ordnung. Er sagt, wir können im Menschen ganz bestimmte natürliche Neigungen beobachten und diese Neigungen, die zur Entfaltung des Menschen führen, müssen durch die Gesetze berücksichtigt werden. Und die Gesetze des Staates müssen sich an diesen natürlichen Rechten des Menschen orientieren. Und das Zweite, was er sagt, es ist notwendig, dass der Staat immer auch das Gemeinwohl vor Augen hat und dass die Gesetzgebung danach trachten muss, das Gemeinwohl zu sichern. Weil nur durch das Gemeinwohl kann auch wiederum das Wohl des Einzelnen gesichert werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich sehe, dass die Zeit schon wieder einmal abgelaufen ist und deswegen werden wir nun zum Schluss kommen. Ich bedanke mich einmal sehr, sehr herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben, dieser Sendung zu folgen. Und ich möchte Sie bitten, dass wir zum Schluss noch ein kleines Gebet sprechen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O Gott, wir bitten dich, gib du uns bei der Gestaltung der Gesellschaft und auch bei der Gestaltung der Politik deine Weisheit. Lass uns erkennen, dass du in den Menschen und in die Gesellschaft gewisse Gesetze hineingelegt hast und dass wir uns an diesen Gesetzen orientieren müssen, damit wir imstande sind, eine gerechte und friedvolle Gesellschaft und auch eine gerechte und friedvolle Politik aufzubauen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Sie hörten Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol in unserem heutigen Grundkurs Philosophie in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, Sie können sich natürlich gern eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst oder auf unserer Homepage horeb.org. Diese Sendung auf Ihren Computer herunterladen, einfach in unserem Podcast- und Download-Angebot geht das. Schauen Sie da einfach mal rein, www.horeb.org. Gesellschaft, Staat und Recht, das war heute wieder das Thema. Es geht mit einem dritten Teil im März weiter. Genauer am 20. März geht es dann mit diesem Thema weiter in unserem Grundkurs Philosophie. Im heutigen Programm folgt jetzt die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Dazu darf ich Sie schon recht herzlich einladen. Weiterhin viel Freude hier im Programm bei Radio Horeb und Radio Maria. Gottes Segen wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.